Deutschlandfunk Interview.
Während im Gazastreifen weiter gekämpft wird, gibt es jetzt also erste offizielle Pläne aus Israel für ein mögliches Danach. Vor der Sendung habe ich darüber mit Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Er forscht unter anderem zum Nahostkonflikt. Als erstes habe ich ihn gefragt, warum die Pläne gerade jetzt veröffentlicht werden, trotz anhaltender Kämpfe und wiederholten Aussagen aus Israel, dass die Kämpfe lange andauern werden.
Naja, ein Grund kann sein, dass der Druck natürlich auch aus den USA steigt, dass sich Israel irgendwie erklären soll, wie sie sich denn die Nachkriegs-Gaza vorstellen. Ein anderer Grund mag sein, dass die Kämpfe zumindest im nördlichen Gaza weitestgehend abgeschlossen sind und dass wir in eine neue Phase eintreten. Gleichwohl muss man natürlich sagen, es gibt keinen wirklichen Plan. Die israelische Regierung hat keinen einheitlichen Plan vorgelegt, sondern unterschiedliche Stimmen legen unterschiedliche Pläne vor.
Wenn wir da jetzt mal genauer drauf eingehen, wie schätzen Sie denn die vom Verteidigungsminister Gallant vorgestellten Pläne ein?
Naja, es ist klar geworden, dass es auch eine Partikularmeinung ist. Gleichwohl ist es ein Szenario, das vielen in Israel sehr gefällig sein würde. Das heißt, Israel würde weitestgehend Kontrolle über den Gazastreifen haben, das heißt militärische Eingriffsrechte haben. Eine internationale Truppe sollte den Gazastreifen wieder aufbauen und das auch bezahlen. Und eine palästinensische Führung sollte von Israel quasi ausgewählt werden, mit der Kondition, dass Israel nicht feindlich gegenüberstehen, was auch immer das heißt. Das sind natürlich Punkte, die aus israelischer Sicht sehr gefällig sind. Und von daher ist das nicht ganz klar, ob das auch so kommen wird.
Sie sagen, sie sind gefällig, aber genau, sind sie denn auch umsetzbar?
Eher unwahrscheinlich, muss man sagen. Schon allein der Punkt, dass die Forderung, dass eine internationale Truppe den Gazastreifen wieder aufbaut, gleichzeitig aber Israel sich das Recht vorbehält, unumschränkt militärisch darin agieren zu können, ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Keine internationale Truppe wird das machen, weil sie dann ins Kreuzfeuer kommen werden und so weiter und so fort. Allein daran wird es schon haken. Zudem muss man sagen, auch eine politische Vision für den Gazastreifen, für die Palästinenser gibt es ja nicht wirklich. Das ist ja mehr ein Verwalten. Ich kann mir schwer vorstellen, dass dieser Plan mit Unterstützung einer internationalen Gemeinschaft, mit den arabischen Staaten, mit den USA, mit Westeuropa, so wie sich Gallant vorstellt, umsetzbar sein wird.
Wenn wir jetzt mal dabei bleiben, bei diesem Plan, dass am Ende auch unter der Leitung von USA oder Europa wieder aufgebaut werden soll. Sie haben die arabischen Staaten angesprochen. Sie sagen, es ist eher unrealistisch, weil, was glauben Sie, warum werden die Staaten da nicht mitmachen?
Die Staaten werden sagen, es braucht irgendeine politische Vision, einen politischen Horizont, wie die Palästinenser sich selbst verwalten können, auch wie der Konflikt beendet werden kann. Weil das, was im Moment skizziert wird, ist ja, dass Israel sich permanent militärische Zugriffsrechte auf Ziele im Gazastreifen erbittet, während diese internationale Truppe den Gazastreifen wieder aufbauen soll. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich befürchte, muss ich sagen, es läuft etwas auf eine Pattsituation hinaus. Die internationale Gemeinschaft wird sagen, wir brauchen eine politische Lösung oder einen Horizont. Die Israelis sagen, nein, wir können euch das nicht geben. Es wird eine ganze Zeit lang nichts passieren und gleichzeitig wird die palästinensische Zivilbevölkerung weiter darunter leiden und irgendwann wird eine der beiden Seiten nachgeben. Ich befürchte, es werden nicht die Israelis sein.
Was kann denn eine politische Lösung sein? Wenn wir jetzt nochmal auf die Pläne gucken, dann heißt es da, weder Hamas noch israelische Zivilverwaltung wird am Ende nach dem Krieg in den Palästinensergebieten herrschen, vor allem im Gazastreifen. Aber wer soll denn dann da an der Macht sein?
Nun, ich glaube schon, dass die palästinensische Autonomiebehörde, eine reformierte wie auch immer, eine Rolle spielen muss. Die palästinensische Autonomiebehörde ist die Vertretung der Palästinenser. Die palästinensische Autonomiebehörde hat das Existenzrecht Israels bereits anerkannt, aber Israel lehnt eine Rückkehr der Autonomiebehörde vor innenpolitischen Gründen ab, weil es Streitigkeiten innerhalb der aktuellen Koalition gibt. Aber das muss mindestens ein Schritt sein. Natürlich ist es jetzt zu weit gegriffen, von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen, weil einfach Frieden oder eine Verständigung zwischen beiden Völkern so weit weg ist vor der momentanen Kriegssituation, vor dem Hintergrund des 7. Oktober. Aber es muss irgendwelche Schritte geben und ich denke, man kommt nicht um die Autonomiebehörde herum, wenn man das angehen will.
Die israelische Führung hat ja auch immer wieder betont, eins ihrer Kriegsziele ist die Zerstörung der Hamas. Es ist immer wieder aber auch von verschiedener Seite darauf hingewiesen worden, dass die Hamas auch in gewisser Weise eine Ideologie ist, die in den Köpfen der Menschen drin ist. Wie kann das denn weitergehen im Gazastreifen nach einem möglichen Ende der Kämpfe? Ist das möglich, dass womöglich mit politischer Führung der Fatah dann auch ein ideologischer Hamas verschwindet?
Ich glaube, verschwinden wird die Hamas oder die Ideologie nie vollkommen. Eine Ideologie kann man so nicht besiegen. Möglichkeiten, die man in der Vergangenheit gesehen hat, war immer dann, wenn die beiden Seiten sich aneinander angenähert haben. Dann wurden auch die Kräfte stärker, die für eine friedliche Lösung waren. Also auch die Fatah wurde gestärkt. Aber das ist in der momentanen Situation sicherlich ein Langzeitprogramm, weil einfach insbesondere im Westjordanland die Hamas vor dem Hintergrund des momentanen Krieges sehr stark an Zulauf gewonnen hat. Das heißt, das wird eine der größten Schwierigkeiten für ein Postkriegs-Gaza werden.
Und vor allem, es ist ja noch kein Postkriegs-Gaza. Das haben Sie ja eben auch schon angesprochen. Es ist eine Langzeitlösung, die da vorgestellt worden ist. Aber wenn man jetzt nochmal die aktuelle Situation sich betrachtet, die Kämpfe halten an, die Zivilbevölkerung leidet. Was kann denn momentan weiterhin unternommen werden, auch international, dass womöglich eine kurzfristigere Friedenslösung gefunden wird? Was kann man vor allem auch mit der israelischen Regierung erreichen?
Ja, das ist einer der springenden Punkte. Also ich habe sehr viel Verständnis für die Reaktion Israels nach dem 7. Oktober. Aber was wir jetzt sehen, diese humanitäre Katastrophe, die sich seit geraumer Zeit entfaltet, der Hunger in Gaza, das sind Punkte, bei denen man einfach Druck auf die israelische Regierung ausüben kann. Das kann behoben werden. Und ich glaube, das sind die Ansatzpunkte. Das wird nicht unmittelbar zu einem Frieden führen, überhaupt nicht. Man muss das Leid der Menschen in Gaza jetzt in Angriff nehmen. Das heißt nicht, dass der Krieg komplett vorbei sein wird, das heißt nicht, dass israelische Angriffe vorbei sein werden, aber das ist ein Punkt, der jetzt dringend angegangen werden muss.
Wir hatten ja eingangs die Frage, warum gerade jetzt diese möglichen Pläne für einen danach? Und Sie haben gesagt, es geht vielleicht auch darum, internationale Partner von Seiten Israel, zum Beispiel die USA, zu beruhigen. Das heißt aber, müsste vielleicht Israel viel mehr dahingehend investieren, nämlich die Lage im Gazastreifen momentan verändern und nicht auf die weite Zukunft blicken?
Aus humanitärer Sicht ist das vollkommen richtig. Gleichwohl gibt es hier unterschiedliche Gründe, warum das nicht passiert. Einer davon ist sicherlich, dass in Israel ja immer noch eine sehr, sehr rechte Regierung an der Macht ist und mit einem Benjamin Netanyahu, der auf extrem rechte Koalitionspartner angewiesen ist, die ja alle humanitären Lieferungen stark kritisieren. Das heißt, alles, was momentan humanitär läuft, ist schon ein Aushandlungsprozess mit den extremen Rechten, auf die Benjamin Netanyahu angewiesen ist. Und das ist einfach ein innenpolitisches Problem, das die ganze Sache noch zusätzlich erschwert.
Heißt das aber letztendlich, dass die internationalen Partner von Israel aufgrund der innenpolitischen Lage letztendlich handlungsunfähig sind?
Ich weiß nicht, ob sie handlungsunfähig sind. Bisher hat sich ja insbesondere Joe Biden noch zurückgehalten, beziehungsweise er kommuniziert sehr defensiv. Ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich im Konzert die USA mit den Westeuropäern, mit den arabischen Staaten, mit den Golfstaaten, Saudi-Arabien, Emirate und so weiter, geschlossen auftreten, dann hinterlässt das durchaus einen Eindruck auch in Israel. Aber davon sind wir auch noch entfernt im Moment.
Wie gefestigt schätzen Sie denn die israelische Regierung ein? Haben die wirklich einen Plan, auch aktuell im Krieg? Oder ist es eher so ein, wir gucken mal, was wir machen können, bis wir es vielleicht nicht mehr machen können?
Ich würde sagen, eher Letzteres. Ein richtiger Plan scheint hier nicht vorzuliegen. Es gibt Kriegsziele, von denen nicht genau klar ist, wann sie und wie sie umgesetzt werden können. Und zudem muss man natürlich auch sehen, Netanyahu nutzt diesen Krieg. Ich sage nicht, dass er diesen Krieg führt, weil er ihn nutzt, aber es gibt eine Interessenskonvergenz. Und je länger dieser Krieg geht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es zu Neuwahlen kommt, die Netanyahu wahrscheinlich verlieren wird. Diese Planlosigkeit wird zumindest unterstützt von der innenpolitischen Situation, so würde ich es formulieren. Und deswegen sehen wir auch gerade keinen wirklichen Plan, wo es hingehen soll.
Das war Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben darüber gesprochen vor der Sendung, wie es aus Sicht Israels nach einem möglichen Ende der Kämpfe im Gazastreifen weitergehen könnte.